wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst an Oculi, am dritten Sonntag in der Passionszeit. Oculi ist ein lateinisches Wort, heißt Augen. Diese Sonntage, die in der Passionszeit sind, alle nach den Psalmen benannt und die fangen immer mit bestimmten Wörtern an. Und an diesem Sonntag ist es Oculi, die Augen, die auf den Herrn gerichtet sind. Der Wochenspruch lautet: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Worte aus Lukas 9. Ganz herzlich darf ich heute auch begrüßen Burkhard Sitzmann, der uns heute dem Gottesdienst musikalisch mitgestaltet. Vielen herzlichen Dank für deinen Dienst. Ich begrüße auch ganz herzlich die Angehörigen von Gerda Schmidt. Gerda Schmidt ist im Alter von 93 Jahren von uns gegangen. Am letzten Mittwoch, am 8. März, haben wir uns von ihr hier auf dem Friedhof verabschiedet. Wir hören die Worte des Trostes aus Psalm 119. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Aber dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir beten. Himmlischer Vater, du hast die Verstorbene bei dir aufgenommen. Du machst einst alles neu. So vertrauen wir darauf, dass wir Gerda nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wir bitten dich, sei der Familie Schmidt eine Quelle des Trostes und der Kraft. Begleite ihre Familie und ihre Angehörigen in der Phase der Trauer und des Schmerzes und geh voran auf ihrer Lebensbahn, damit sie mit Zuversicht auf das Kommende schauen. Amen. Wir singen nun das Lied unter der Nummer 445, die Strophen 1, 4 und 5. 445, die Strophen 1, 4 und 5.
Wir feiern diesen Passionsgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten Psalm 34 und schlagen dazu auf die Nummer 718 im Gesangbuch. 718. Den kursiv gesetzten Satz sprechen wir am Anfang und am Ende gemeinsam. Und ich bitte die Gemeinde darum, die eingerückten Verse zu sprechen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die haben.
Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Kommt, lasst uns Gott anbeten.
Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich liebe meine Freiheit und halte andere fest. Ich möchte nicht eingeengt werden und schränke andere ein. Ich will wahrgenommen werden und übersehe den Menschen neben mir. Aus diesem Widerspruch heraus und mit all unserer Schuld rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. Der Herr sei mit euch.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du siehst alle an, die gebeugt sind von Schuld und Leid. Achte auf unser Flehen, strecke deine mächtige Hand über uns aus und schütze uns vor dem Bösen. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält in Ewigkeit. Wir hören unsere erste Lesung.
Ich lese aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. Es ist überschrieben mit Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seine Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Lasst uns gemeinsam singen unter der Nummer 97, die Verse 1 bis 3, Holz auf Jesu Schulter.
Wir hören die zweite Lesung aus dem Evangelium Lukas, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Sich ganz auf Jesus einlassen. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir wollen aufstehen und mit Christen in aller Welt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Amen. So, und dann singen wir jetzt im evangelischen Gesangbuch das Lied 391, die Verse 1 bis 4.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind und bleiben immer Kinder unserer Eltern, im Positiven wie im Negativen. Dabei nützt es nicht immer etwas, wenn Eltern ihren Kindern sagen, das darfst du nicht. Das Reden ist das eine, doch was leben die Eltern vor, das ist das andere. Und das ist nicht zu unterschätzen. Die Kinder lernen an dem Verhalten ihrer Eltern. Und ich merke, seitdem ich selber Kinder habe, Verhaltensweisen an mir, die meine Eltern mir gegenüber zeigten, ob ich sie tun möchte oder nicht. Es steckt auch vieles im Unterbewusstsein drin. Als Christen, denke ich, sollten wir uns das immer bewusst machen, denn als Christ versuche ich doch, schlechte Eigenschaften noch abzulegen. Unsere leiblichen Eltern bleiben zwar unsere Eltern, wir sind aber auch von Gott adoptiert. Daher dürfen wir auch Vater zu Gott sagen, wie im Vater unser. Über diesen Statuswechsel schreibt auch Paulus. Er fordert die Epheser auf, Nachahmer Gottes zu werden und auch mit allen Konsequenzen. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Briefes an die Epheser. Ich lese diesmal aus der Luther-Übersetzung. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahingegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischen oder losem Reden, was ich nicht sieben, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier mache ich kurz eine Klammer. Viele denken immer, jetzt wahrscheinlich, jetzt wird dieses Thema von letzter Woche vielleicht fortgesetzt oder so. Ich habe lange überlegt, ob ich über diesen Predigttext predigen soll oder nicht. Zum einen ist er vorgeschrieben für die Sonntage und zum anderen ist es auch so, gerade in der Passionszeit, das habe ich ja schon, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt, müssen wir uns mal mit Dingen beschäftigen, die uns vielleicht auch ein bisschen wehtun könnten. Denn wir wollen ja auch fragen, was ist der Wille Jesu Christi für uns? Er will ja auch das Beste für uns im Leben. Ja, es ist einer dieser Bibelpassagen, die ich gerade vorgelesen habe, die einerseits innerlich aufbauen, andererseits ziehen uns diese Worte gerade durch den moralischen Teil mit Wörtern wie Unzucht, loses Geschwätz, Götzendiener, Zorn innerlich runter. So ging es auch beim Lesen. Doch für Paulus gehörte neben dem Statuswechsel, wir sind von nun an Kinder Gottes, auch ein Verhaltenswechsel. Und dieses Verhalten leitet er nicht aus gesellschaftlichen Sitten und Gebräuche ab, wie damals galten, sondern aus dem, was uns Gott als Vater uns vorlebt. Da der Vater und der Sohn, wie es im Johannesevangelium heißt, eins sind, schauen wir darauf, was Jesus uns vorgelebt hat. Paulus schreibt dazu, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahingegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Nachahmen sollen wir nach Paulus Jesu Liebe und seine Hingabe. Die höchste Form der Liebe und der Hingabe ist das Kreuz. Gerade in der Passionszeit denken wir daran, aus Liebe zu uns ist Jesus in die Welt gekommen, aus Liebe hat er sich ausgeliefert, aus Liebe ließ er sich geißeln.
Aus Liebe vergoss er sein Blut und gab sein Leben für uns. Er hat sich total zurückgestellt, um den Willen seines Vaters zu tun, für die Errettung seiner Geschöpfe. Im Garten Gethsemane kommt dies ganz stark in Jesu Gebet zum Ausdruck. Lukas 22 steht, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aus Liebe hat sich Jesus geopfert, um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Daher spricht Paulus von Gabe und Opfer. Jesus hat sein Leben gegeben und geopfert, damit wir leben. Und Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes und wandelt in dieser Liebe. Ja, Paulus hat einen ziemlich hohen Anspruch an uns, gerade vor dem Hintergrund, wie Jesus geliebt und sich dargebracht hat. Und Paulus weiß, dass wir diesen Anspruch niemals genügen können. Aber wie in der Eltern-Kind-Beziehung soll uns dieser Anspruch leiten? Diese Liebe, die uns Jesus gezeigt hat, wollen wir auch zeigen. Unser Handeln verweist idealerweise auf das Handeln Jesu. Im Prinzip ist aber unser Handeln nur ein Widerschein des großen Lichts. Um sich von dieser Liebe Jesu inspirieren zu lassen, hilft es mir persönlich gerade in der Passionszeit, wenn ich mir das Kreuz anschaue und über das, was Jesus tat, nachzudenken. Denn das, was Jesus tat, tat er für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Und wenn ich spüre, dass Jesus das auch für mich tat, wird es das Handeln beeinflussen. So vertraue ich darauf. Paulus spricht in seinem Brief an die Epheser das auch an, was nicht zum Handeln der Kinder Gottes gehört. Dabei gibt er nicht Ratschläge, die jeder eh schon kennt. Diese Ratschläge ecken an. Er kritisiert das Verhalten der Griechen und Römer in dieser Zeit. Und es geht um das Lieben, das Haben und Reden. Zu lieben sagt er Folgendes. Von Unzucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Bevor ich näher darauf eingehe, was Paulus meint, muss ich Ihnen sagen, liebe Gemeinde, dass ich als Pfarrer nicht mit erhobenen Zeigefinger hier stehe und rede. Wie Pfarrer vielleicht vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Meine Wahrnehmung ist, viele Jahre lang hat man darüber nicht mehr gesprochen, weil man andere Menschen nicht verurteilen will. Das ist auch ein guter Anspruch. Und ich will auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wie hat immer mein Lateinlehrer im Studium gesagt, wenn man den Zeigefinger auf andere zeigt, zeigen wir drei Finger zurück. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Das ist auch ein guter Anspruch. Wir sollen ja auch Christen unseren Nächsten nicht richten und nicht verurteilen. Gott ist der alleinige Richter. Aber Paulus sagt dies nicht mit erhobenen Zeigefinger. Paulus sagt das mit Blick auf die Liebe Jesu. Er weiß, er macht sich bestimmt damit auch unbeliebt. Ich glaube aber, dass Paulus genau weiß, was die Folge von Unzucht ist. Seelischer Schmerz und seelische Wunden und Narben, die kaum verheilen können. Und wollen wir das anderen Menschen wirklich antun? Man muss dazu sich auch, glaube ich, immer das Gleiche nicht vorstellen vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt ja auf den Vater zu und sagt, ich möchte in die Fremde ziehen. Ich möchte hier, gib mir mein Erbe. Du bist für mich so gut wie tot, also zahl mich aus. Und das große Wunder an dieser Geschichte ist, dass der Vater nicht so reagiert wie in seiner Zeit, sondern er toleriert diesen Gedanken seines Sohnes und sagt, ich stelle mir das so vor, wenn der Sohn auf ihn zugeht, wird der Vater auch Tränen in den Augen haben und sagen, Sohn, du tust ja so, als wäre ich tot. In der damaligen Zeit hätte der Vater wahrscheinlich seinen Sohn geschlagen und sagt, stell dich wieder auf deinen Platz, wo du da hingehörst. Nee, aber dieser Vater lässt es zu, mit Tränen in den Augen und sagt, ich hätte mir es anders gewünscht. Es ist nicht gut, dass du sowas sagst. Das verletzt mich, das verletzt die ganze Familie.
Aber der Vater gibt dem nach, damit der Sohn seine eigene Erfahrung machen kann. Und wir wissen auch, dass der Sohn viele Dinge erfährt, viele Verletzungen. Die können nicht alle geheilt werden. Aber das Besondere an der Geschichte ist, dass der immer wieder zum Vater zurückkehren kann. Im Prinzip ist es aber so, dass die Einstellung Paulus zur Ehe eigentlich eine sehr moderne ist. Warum komme ich da drauf? Es kommt dazu, dass Paulus' Meinung zur Ehe eine recht moderne Ansicht ist. Paulus schreibt im Epheserbrief: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Was ist daran modern? Ich habe vorhin, man muss dazu wissen, dass in der Antike gab es das an der Tagesordnung, dass Frauen, dass vor allem Männer auch fremd gegangen sind und dass halt sie eben auch die Ehe gebrochen haben. Zum Beispiel in diesen ganz berühmten Geschichten wie die Odyssee oder die Ilias, da ist es an der Tagesordnung. Ja, aber was ist jetzt daran modern? Für das Moderne an Paulus' Meinung ist, Mann und Frau sind gleichwertig vor Gott und haben damit auch die gleichen Pflichten in der Ehe. Zum Beispiel, wenn wir Odysseus anschauen, hat eigentlich die Ehe gebrochen. Er hat ja sich mit vielen Halbgöttinnen oder mit anderen Frauen eingelassen und das hat auch zu vielen Verletzungen geführt. Und teilweise hat er auch damit Odysseus, wie bei Kirke, die Abwesenheit noch länger herausgezögert, weil er seinem Eros nachgegeben hat. Und am Ende musste Penelope, seine Frau, 20 Jahre ohne ihren Mann leben und Telemachos, beider Sohn, 20 Jahre ohne Vater. Ich bleibe länger bei dem Thema, weil es heute ein wichtiges Thema ist. Denn heute verändert sich der Begriff von Ehe auch im kirchlichen Bereich. Der Griff ist wie ein Behälter, den man geleert hat, mit etwas füllt, das da nicht hineingehört. In meiner Ausbildung sprachen wir zum Beispiel auch über unser Eheverständnis. Ein Kollege war sehr offen gegenüber dem Modell der Polyamorie und versuchte, sie christlich zu deuten. Polyamorie meint das intime Zusammenleben mehrerer Personen. Er meinte, wenn man untereinander sich stets verantwortlich und verbindlich zeigt, dann könnte eine solche Beziehung auch gesegnet werden. Was denken Sie, was Paulus dazu sagen würde? Ja, und wir erinnern uns daran, Paulus sagt dies nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern aus Liebe, um Verletzungen zu vermeiden. Er schreibt, von Unzucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, so die Worte von Paulus. Wie sollen wir uns nun verhalten, im positiven Sinne? Paulus fordert uns auf, Kinder des Lichts zu sein. Und damit spricht er nicht die Verheirateten an, sondern auch die auch ohne Partner. Er schreibt weiter, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So wie Gott gütig, gerecht und wahrhaftig ist, so sollen wir Christen uns auch in der Welt geben. Kinder des Lichts sollen gütig sein, so Paulus. Ich möchte hier auch ganz ehrlich sein. Nach manchen Konfistunden bin ich ab und zu in Rage. Liebe Konfis, das wisst ihr ja. Ihr habt manchmal da nicht so mitgemacht, wie ihr solltet. Ihr habt den Raum nicht so hinterlassen wie vorher. Und es soll jetzt auch kein Tadel sein. Im Endeffekt bin ich ja verantwortlich, wie der Raum aussieht. Jedes Mal möchte ich mir sagen, ihr seid in einer besonderen Phase des Lebens. Ihr möchtet euch vielleicht anders verhalten, aber ihr könnt es nicht. Und diese Selbstfindungsphase ist keine leichte. Mir ging es damals auch so. Daher sage ich mir immer wieder, sei gütig mit ihnen. Ich möchte euch daher eher vermitteln, auch ihr seid von Gott geliebte Kinder. Nach Paulus sollen Kinder des Lichts gerecht sein. Gerechtig heißt im biblischen Sinne, dass Gott uns Vergebung für unsere Verfehlungen schenkt. Daher heißt gerecht sein, seid bereit, die Fehler deines Nächsten zu vergeben, denn Gott vergibt auch dir. Es gibt viele Schmerzen und Verletzungen, die von Menschen ausgehen, ob es durch Unzucht, Habgier oder durch üble Nachrede ist, wie es Paulus sagt. Doch die große Botschaft in der Passionszeit ist, Jesus hat die menschlichen Verfehlungen und Schuld aller Menschen ans Kreuz genommen. Er hat uns die Chance gegeben, unserem Nächsten zu vergeben. Die dritte Eigenschaft für Paulus ist die Wahrheit.
Ihr Jesu Reden war stets Ja, Ja und Nein, Nein. Wie oft bedenken wir die Meinung anderer? Was könnte jetzt der oder die davon halten? Von diesem Gedanken ist keiner frei. Hier ist häufig die Frage, lassen wir dem Geist der Zeit Raum in unserem Leben? Sollten wir nicht vielmehr doch auch auf den Heiligen Geist hören? Dann kommen wir dem Willen Jesu näher. Gütig, gerecht und ehrlich, so geht Jesus mit den Menschen um, die aufrichtig Hilfe bei ihm suchen. Jesus will das Gute, das Beste für seine Geschöpfe. Er ist gerecht, indem er den Menschen freimacht von seiner Schuld vor Gott. Und Jesus ist ehrlich zu den Menschen und sagt ihnen die Wahrheit über ihr Schicksal. Wenn Jesus schon mit mir so umgeht, dann ist es doch mein Anspruch, das Beste für meinen Nächsten im Sinn zu haben. In dem anderen Kind Gottes meinen Bruder und meine Schwester zu sehen und ein wahrhaftiger Zeuge für die frohe Botschaft in Wort und Tat zu sein. Jesus weiß, dass wir nicht darin perfekt sind und sein werden. Aber er steht uns helfend an unserer Seite. Wandelnd in der Liebe Jesu, so können wir uns Christen der Welt als von Gott geliebte Kinder zeigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das Lied unter der Nummer 640. 640.
Thank you.
halten und Fürbitte und stehen dazu auf. Nach jeder Bitte rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, lass uns Licht schauen mitten in der Finsternis. Schenke uns Hoffnung, die sich ausstreckt nach dir. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Löse uns von Bindungen, die uns gefangen halten, wo wir zögern mit Wort und Tat. Lass neues Zutrauen wachsen unter uns. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Bewahre Trostlose und Suchende vor unserer Härte. Lass die Kleinen und Stummen nicht ohne Ende leiden, unter der Macht der Großen und Lauten. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Beschirme die Glücklichen, auch die Starken, dass sie mitten im Leben etwas von deiner Güte spüren. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Begleite und beschirme auch diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, und stärke sie durch dein Wort. Gib ihnen Halt in dieser Welt. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Herr, begleite auch bitte unsere Konfirmanden auf ihrem Weg zur Konfirmation. Stärke sie. Gib ihm auch Zeit, auch über dich nachzudenken. Und auch wenn sie dann auf die Konfirüstzeit gehen, begleite sie und gib ihnen eine gute Zeit. Wir rufen gemeinsam zu dir: Herr, erhöre uns. Sei du der lebenden Trost und nimm die Sterbenden bei dir auf. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. In der Stille bringen wir unsere persönlichen Bitten vor dich. So rufen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun aus dem EG Plus das Lied 36. 36 ist es leider nur auf Englisch, aber ich glaube, wir kommen ganz gut durch. Lieber Burkhard, würdest du uns einmal die Melodie vorspielen, weil ich glaube, das Lied ist ganz neu für die Gemeinde.
Das mit dem Englischen haben wir doch ganz gut hingekriegt, oder? Gut, dass eine deutsche Übersetzung dabei stand. Ja, für die kommende Woche ist Folgendes bekannt zu geben. Am Mittwoch treffen wir uns hier im Gemeindehaus mit dem Frauenkreis. Das Thema ist Gedanken zur Jahreslosung und Kerstin Kriesing wird da sein. Für den Nachbarschaftsraum ist bekannt zu geben, am Donnerstag um 19.30 Uhr Treffen der Fastengruppe 7 Wochen ohne, auch hier im Gemeindehaus, auch mit Kerstin Kriesing. Alle anderen regelmäßigen Veranstaltungen können Sie im Gemeindeblättchen lesen. Ganz herzlich laden wir zum Gottesdienst am kommenden Sonntag auch um 9.30 Uhr hier im Gemeindehaus ein mit unserem Pfarrer Felix Heinz. Eine herzliche Einladung auch im Anschluss auf eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und es gibt auch ein paar Plätzchen dazu. Die Kollekte am vergangenen Sonntag betrug 107,50 €. Die heutige Kollekte ist für die Einzelfallhilfen der regionalen diakonischen Werke bestimmt. Der Herr segne Geber und Gaben.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Zum Klaviernachspiel nehmen wir nochmal Platz.